jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Die heutige Geschichte erzählt uns Linda. Linda ist 37 Jahre alt, war 13 Jahre lang mit einem Narzissten zusammen und ist seit 4 Jahren getrennt, lebt in der Nähe von Oberhausen und hat 3 gemeinsame Kinder. Und darauf kommen wir dann auch etwas später zu sprechen, lebt heute, denn es ist möglich, in einer glücklichen Partnerschaft. Herzlich willkommen, Linda, zu dem Podcast Ich bin die dritte Frau.
Hallo, Christina.
Schön, dass du da bist und schön, dass du die Geschichte erzählst. Jetzt ist es ja unser 3. Versuch und aller guten Dinge sind 3. Und jetzt wird es Zeit, dass du deine Geschichte erzählst. Wie bist du auf diesen Podcast gekommen und wie hast du den Entschluss gefasst, deine Geschichte zu erzählen und dein Schweigen zu brechen?
Ich habe gefühlt, dass ich eine sehr schwierige Beziehung führe. Dann habe ich mich getrennt und eigentlich habe ich nach Erklärungen gesucht, warum es nicht geklappt hat. Dann habe ich über Spotify den Suchbegriff Podcast toxische Beziehungen eingegeben. Dann wurde mir ein Podcast vorgeschlagen. Da warst du zu Gast bei Rein und Raus. Und zwar kam eine Folge 125 Toxic, in der es um Narzissmus und toxische Beziehungen ging und wie man diese erkennt, versteht und auch verlässt. Und ja, ich war schockiert. Ich war schockiert, weil A, hatte das Kind einen Namen und B, ja, wusste ich, dass es schlimmer war, als ich eigentlich angenommen hatte. Und tatsächlich musste ich das verarbeiten und dann noch ein zweites Mal ein paar Tage später diesen gleichen Podcast hören, weil es war eine Katastrophe, ja.
Das ist etwas, was ich ganz oft höre und was auch normal ist, dass man erst, nachdem die Beziehung beendet ist, Wochen, Monate, sogar Jahre später erst begreift, was einem da widerfahren ist. Und auch mit deiner Geschichte ein Stück Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und Aufklärungsarbeit. Erzähl uns, Linda, wie hast du diesen Mann, den Narzissten, kennengelernt?
Das war 2007. Ich habe mich bei der Bundeswehr beworben und dort meinen Dienst begonnen. Dann bin ich versetzt worden in eine neue Kaserne, an einen neuen Standort. Und ja, da war er. Da habe ich ihn dann kennengelernt und ich fand ihn auch erst ganz nett, weil ich habe ihn gesehen und er war groß und total mein Typ Mann und humorvoll und hilfsbereit, aufmerksam, ja, und schien erstmal auch sehr selbstbewusst. Ich habe mein Interesse aber dann erstmal verloren, weil ja, er war mir vorgesetzt und das war ein neuer Standort und jeder weiß, dass man dann ja erstmal nicht diesen Stempel haben will, falls es doch scheitert. Und ja, er hat wirklich 3 Monate auch gekämpft und hat ich bin doch kein schlechterer Mensch, nur weil ich dir vorgesetzt bin. Und also er hat halt viele Dinge gesagt, womit er ja eigentlich auch recht hatte. Also ich dachte, er ist kein schlechterer Mensch, nur wegen der Position. Aber ja, es schien erstmal alles zu passen und wir sind dann tatsächlich zusammengekommen. Was er mir nicht gesagt hat, ist, nachdem wir uns ja schon angenähert hatten, dass er eigentlich eine Freundin hat und zwar in der Nähe von Hamburg und eine Fernbeziehung führt. Und ja, wie gesagt, hat er nicht gesagt. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, Ja, war sich plötzlich nicht sicher, ob er das erwähnt hat und hat er wohl vergessen. Also, das funktionierte dann nicht so. Ich bin dann auf Abstand gegangen.
Ganz kurz noch,
Ja.
du hast gesagt, dass er 3 Monate gekämpft hat.
Ja.
Dazu möchte ich dir kurz eine Frage stellen.
Ja, gerne.
Und was ich sehr interessant finde, ist, dass obwohl du deine Gründe erläutert hast, ne, weil er dein Vorgesetzter ist, dass du da dich auf nichts Näheres einlassen möchtest, zeigt seine Antwort sehr, sehr deutlich, dass Narzissten eben nicht fähig sind, auf der emotionalen Ebene zu folgen. Denn deine Intention, du hast ja nie behauptet, dass er ein schlechterer Mensch ist, weil er dein Vorgesetzter ist,
Das stimmt.
aber weil die Umstände und die Konsequenz dessen, wenn ein Vorgesetzter mit einer Mitarbeiterin ein Techtelmechtel hat, das vielleicht in den meisten Fällen nicht dem Vorgesetzten irgendwie schlechter darstellen lässt, sondern die Mitarbeiterin in dem Fall, dass er das sofort anders gedeutet hat. Er hat also die Zusammenhänge, warum du erstmal ihn nicht näher kennenlernen wolltest, auf sein Verhalten und seinen Charakter bezogen. Sofort.
Ja.
Und nicht auf die Umstände, welche Konsequenzen das hat, wenn in dieser Konstellation, in dieser hierarchischen Struktur, die gerade auch bei der Bundeswehr herrscht, dass das Konsequenzen haben könnte. Und an dieser Antwort erkennt man eben ganz, ganz deutlich Themaverfehlung aus den uns bekannten Gründen.
Ja.
So, das dazu. Wie hat er dich denn die 3 Monate, so wie hat er denn darum gekämpft, ein Date zu bekommen?
Ja, ich war wie alle Frauen auch die tollste Frau und keiner hat je so zu ihm gestanden wie ich und keiner hat ihn so verstanden wie ich. Und also alles das, was praktisch die anderen Frauen auch gehört haben, habe ich tatsächlich auch gehört. Wir hatten auch noch eine Weiterentwicklung und der hat irgendwann mich in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, warum eine so tolle Frau wie du mit einem Typen wie mir zusammen ist. Oh, habe ich gedacht, Hilfe. Sein Selbstbewusstsein, warum sagt er das? Ist das so im Keller? Also, ja, es war sehr komisch in dem Moment. Das war auch tatsächlich mein erster Red Flag.
Und dieser Satz ist definitiv eine Red Flag. Ich
Ja.
weiß gar nicht, was du mit mir willst. Ja, am Ende wissen
Ja.
wir alle, warum er das gesagt hat, ne?
Ja, das stimmt.
Und das hat er 3 Monate gemacht. Also 3 Monate gab es kein romantisches Date. Du warst 3 Monate standhaft, aber er hat sich festgebissen wie ein Bullterrier an der Wade.
Genau.
Wie ist denn dann das erste Date zustande gekommen? Wann hast du denn zugesagt? Was hat dich überzeugt sozusagen?
Das erste Date, also er ist zu Besuch gekommen. Mein Bruder hatte damals Geburtstag und er hat wieder mit seiner Hilfsbereitschaft sich angeboten. Ich kann euch ja dann nach Hause fahren, weil es war der 18. Geburtstag meines Bruders und wir wussten, dass wir natürlich das auch ja, begießen wollen ein wenig. Und ja, dann hat er natürlich gesagt, ich fahre euch danach nach Hause. Ist auch ganz gentlemanlike danach wirklich gegangen. Also es war, ja, wir haben den Abend halt alle in einer Gruppe verbracht und so ging es dann zu Ende. Aber da kam tatsächlich auch dann der erste Kuss, nachdem er uns nach Hause gebracht hat. Und
Also doch nicht ganz so gentlemanlike.
naja, nee, vielleicht auch nicht. Im Nachhinein, ja,
Ist man
hat
immer
er den
schlauer.
nächsten Schritt gewagt, ne? Ja, das
Wie
stimmt.
ging es weiter nach dem ersten Date und dem ersten Intimsein?
Definier die Frage mal genau.
Also, wie viele Dates gab es noch? Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Bis ihr dann letztendlich so ein offizielles Paar wart.
Also wir haben ja jeden Tag zusammengearbeitet in der gleichen Teileinheit. Wir haben uns also praktisch den ganzen Tag gesehen. Sein Selbstbewusstsein war ja nicht so stark. Das heißt, ich habe auch viel damit verbracht, ihm positiv zuzureden. Habe ihm natürlich genau das gegeben, was er wollte von mir. Und er hat sich auch gar nicht so sehr anstrengen müssen, weil ich von meinem Charakter her sehr harmoniebedürftig bin, sehr treu, sehr zugänglich und freundlich. Und ich bin mit viel Humor unterwegs. Also ich bin eigentlich ja, das perfekte Opfer in dem Moment.
Naja, das ist so ein bisschen eine Aussage, da würde ich gerne ein Veto einlegen.
Okay.
Dass jemand harmoniebedürftig ist, ist jetzt erstmal A, nichts Schlechtes, weil das leider immer wieder von Frauen gesagt wird, ne? Wäre ich nicht so harmoniebedürftig, wäre ich da vielleicht nicht drauf reingefallen. Jetzt muss man dazu sagen, dass jeder Mensch, der auch nur ansatzweise empathisch ist, verständnisvoll, liebevoll, aufmerksam, also alles ganz wunderbare Eigenschaften hat, ein Opfer ist. Ne? Es gibt also nicht das perfekte Opfer und schon gar nicht, weil man harmoniebedürftig ist, ist man ein perfekteres Opfer als jemand, der nicht so harmoniebedürftig ist. Es reicht, dass du ein empathischer Mensch bist. Dann bist du ein Opfer.
Ich
Denn
weiß.
das impliziert und das schließt alles mit ein, was der Narzisst nicht ist. Und dann ist man Opfer. Und an der Stelle auch noch mal ganz klar und deutlich gesagt, jeder und jede kann auf einen Narzissten reinfallen. Das hat nichts mit eurem Selbstwert zu tun, mit eurem Grad an Selbstliebe, an Grenzen setzen. Oder dass ihr in eurer Vergangenheit schon mal einen narzisstischen Vater hattet oder eine Mutter, das hat damit null zu tun. Was ist danach passiert?
Ja. Ich habe, glaube ich, wie jeder, wenn man jemanden kennenlernt, auch Fragen gestellt über die Ex-Partnerin und
Aha.
gerade auch die, die ja so knapp noch vor mir da war, ne? Und ja, mir ist aufgefallen, dass er sehr wortkarg war. Also er hat gar nicht so viel erzählt. Er hat zum Beispiel, weil ich gesagt habe, was war mit der davor? Also ich habe direkt zwei Ex-Freundinnen hinterfragt praktisch, weil er immer wieder bei seiner Mutter gewohnt hat und dann bei einer Freundin und dann wieder bei der Mutter. Also er kam auch aus diesem Elternhaus nicht raus. Und ja, er hat mir dann nicht viel erzählt zu der zweiten vor mir. Er hat nur irgendwann zum Beispiel gesagt, dass sie ja, im Laufe der Beziehungszeit sehr fett und unerotisch wurde, genau so, wo ich schon schockiert war und dachte, oh Gott, wieso sagt er das so? Und er hat dann das Ganze noch getoppt, indem er gesagt hat, ja, dass er anfing, sich irgendwann vor ihr zu ekeln und dann nicht mehr mit ihr schlafen konnte. Da kam dann mein zweiter Red Flag im Prinzip, weil ich dachte, was mir das jetzt sagen soll, ob das eine versteckte Nachricht für mich sein soll oder was er damit bezwecken wollte, das konnte ich mir nicht erklären in dem Augenblick. Dann ging es ja noch um diese andere Ex-Freundin aus der Nähe von Hamburg, die Fernbeziehung. Die mussten sich auch noch, ja?
Die er dir verheimlicht hat, das ist, was
Ja,
du vorher erwähnt hast.
genau. Da war das Problem, dass sie wie so eine Art Tierhof hatte und sie immer mit der Pflege der Tiere zu tun hatte. Und mit der konnte man ja dann auch nichts unternehmen und mit der konnte man nichts erleben. Und es war immer sehr einseitig. Er musste dann auch zu ihr fahren, weil sie konnte ihn nie besuchen. Und ja, da hat er dann auch schon wieder mit den Aussagen Halt gemacht und da kam auch nicht viel bei rum. Um Sachen auszutauschen, mussten die beiden sich nochmal treffen. Ich habe dann halt gesagt, sie liebt dich noch, also wird sie versuchen, dich zurückzukriegen. Bei dieser Übergabe möchte ich nicht dabei sein. Das solltet ihr alleine machen, weil das eure Sachen sind. Vielleicht dachte ich, muss man das eine oder andere auch nochmal sprechen und naja, kam dann wieder und hat gesagt, ja, sie hat versucht, mich an sich ranzuziehen und mich zu küssen. Und also ich habe dann gesagt, naja, ich war darauf vorbereitet, aber er hat es nochmal dramatisiert, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es so passiert ist. Aber es war seine Aussage, als er dann wiederkam, ja.
Wann hast du denn rausgefunden,
dass er, obwohl er mit dir zusammen war, noch eine Freundin hatte in Hamburg?
Relativ zügig, weil sich ein damaliger Kamerad versprochen hat,
Oh.
dass ein Zufall war. Wir waren nämlich zum Essen verabredet und ja, mein Partner war ja nicht da und ich habe dann gefragt, wie kommt der jetzt gar nicht? Oder ne, wir haben dann halt zu zweit gegessen statt zu dritt. Und der erzählte mir, nee, nee, der ist noch auf der Stube und telefoniert mit seiner Freundin. Und da sag ich, oh, der hat noch eine Freundin. Okay. Und ja, der wusste jetzt nicht genau, ob er dir das erzählt hat. Ich sage, nee, das hat er dann wohl vergessen. Also das war, naja, da war auf jeden Fall dann noch die andere. Das war aber eine knappe Geschichte, weil da war ich schon fast wieder am Gehen und mich am Abwenden, weil er, ja, es ist ein Vertrauensbruch für mich halt einfach, ne? Ja. Und
Also nochmal kurz, um chronologisch zusammenzufassen. Du hast 3 Monate dich für 3 Monate zumindest erfolgreich gewehrt. Dann hat er dich doch rumgekriegt durch seine beständige Präsenz und das ständige Lovebombing. Dann wart ihr ein offizielles Paar. Wann war denn das erste Mal, weil du gerade gesagt hast, zu dem Zeitpunkt, wo du von der anderen Frau erfahren hast, warst du ja schon am Gehen irgendwie.
Ja, das war knapp, nachdem wir zusammengekommen sind, habe ich ja von der anderen erfahren. Und dann wollte ich ja schon den Rückzieher machen, dass ich gesagt habe, danke. Dann
Ach
vielleicht
so.
ist es besser doch nicht.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden, weil ich dachte, als du das erfahren hast mit der Freundin in Hamburg, dass davor schon was vorgefallen ist, das, wo du gerade am Zweifeln warst, ob du die Beziehung überhaupt willst. Aber das war letztendlich der Auslöser für dein erstmaliges oder deinen erstmaligen Versuch auszubrechen.
Wir reden aber wirklich darüber, dass wir, also wenige Tage, ne? Und zwar sind wir zusammengekommen Anfang Dezember und es muss zwischen Anfang und Mitte Dezember, um das jetzt so chronologisch zu halten, muss das ja dann schon gewesen sein, dass dann sie Thema wurde, wo ich dann gedacht habe, nee, sorry, ne, dann will ich das alles vielleicht auch gar nicht so. Und er hat das dann beendet offiziell und hat dann gesagt, nee, und sie haben sich getrennt und der will das auch alles überhaupt nicht. Das lief sowieso schlecht die ganze Zeit. Und
Ja.
also ich meine, wenn es so schlecht läuft, fahre ich ja auch immer nach Hamburg, ne, ist klar. Aber ja, und da hätte ich eigentlich schon rennen sollen.
Dann hat er sich zurückgehubert, hat dich davon überzeugt, ne, das ist jetzt beendet. Was ist danach passiert?
Dann lief alles gut. Dann da wirklich, ich sag mal so 2 Monate war alles toll. Dann haben wir uns dazu entschieden, auch demnächst zusammenzuziehen. Ich habe meine Wohnung gekündigt, die ich hatte. Das muss ich dazu sagen, bei der Bundeswehr ist es ja oft so, dass man von verschiedenen Städten zusammenkommt. Also ich lebte in Gelsenkirchen zu dem Zeitpunkt und er war aus Wuppertal und gedient haben wir aber in Köln. Und wir waren die Woche über in Köln und hatten da unsere Stube und sind dann praktisch am Wochenende jeweils nach Hause gefahren. Wir wussten, so kann das halt nicht bleiben. Und dann haben wir zu Anfang Mai eine gemeinsame Wohnung gemietet. Diese lag in Solingen, weil das die Mitte zwischen den ganzen Orten war, also zwischen der Arbeit und unseren beiden Wohnorten. Das heißt, ich habe dann nach den 2 tollen Monaten habe ich meine Wohnung gekündigt. Wir wussten, wir ziehen in 3 Monaten zusammen. Und ja, der Umzug war auch normal. Sein Papa hat geholfen. Natürlich hat sich nachher herausgestellt, auch der ist ein Narzisst. Aber ja, er war sehr nett und hat geholfen und wir lebten dann zusammen. Ach, und es war irgendwie nicht mehr das Gelbe vom Ei. Ja, es wurde schwieriger in der Kommunikation. Wir hatten immer ganz viele Probleme mit Eifersucht seinerseits. Also immer gemischt mit Gleichgültigkeit. Das konnte ich mir damals leider auch nicht erklären. Aber ja, da bin ich wohl nicht die Einzige.
Also dieser Verlauf, auch dass das am Anfang so schnell gegangen ist, ist auch ganz
Ja.
typisch für diese toxisch-narzisstische Dynamik. dass alles sehr, sehr schnell geht. Ne? Schnelle Liebesbekundungen, schnelles von gemeinsamer Zukunft reden, schnelles Zusammenziehen, schnell heiraten, schnell Kinder bekommen. Ne? Das ist alles so eine ganze Red Flag in sich. Also diese Timeline, wo viele Ereignisse passieren. Es ist sehr typisch, dass die Masken des Narzissten fallen, wenn man dann zusammengezogen ist. Abgesehen davon, dass es natürlich schon vorher Red Flags gibt. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt treten Probleme auf, beziehungsweise wird die zweite Phase eingeläutet, die Missbrauchs- und Gewaltphase. Du sagst Kommunikationsprobleme.
Es war immer sehr schwierig. Wir sind dann aus Solingen auch wieder weggezogen, ein halbes Jahr später, nicht ganz ein halbes Jahr später. Und zwar zu November sind wir gemeinsam nach Wuppertal gegangen. Das Problem war nämlich, dass ich mir aus der Distanz zu meiner Familie nicht so viel gemacht habe. Also ich kam damit gut klar, weil ich schon immer sehr für mich war. Er hat aber da schon. Ich weiß nicht, ob er mich bewusst dahin gelockt hat oder ob es ein Zufall war, obwohl ich an Zufälle gerade nicht so glaube. Er hat immer gesagt, er sieht seine Freunde nicht mehr, würde seine Familie so sehr vermissen und die Distanz, man könnte die ja gar nicht mehr besuchen, nach dem Dienst wäre nicht so viel Zeit. Und dann sind wir nach Wuppertal gezogen, weil ich gesagt habe, gut, dann gehen wir halt dahin, dann hast du das, was du brauchst. Und ja, dann saß ich da fest. Genau.
Wenn du sagst, aber Kommunikationsprobleme, ich frage extra natürlich nochmal nach.
Ja.
Welche Art von Kommunikationsproblemen? Und das wird ja ganz oft so abgetan, dass man Kommunikationsprobleme hat, aber ist das ganz eindeutig einfach verbale, psychische Gewalt? Definiere mal Kommunikationsprobleme.
Das besteht bis heute tatsächlich, dass wir, wenn ich etwas sage, dann interpretiert der andere Dinge da rein. Also er hat zum Beispiel gesagt, du hast es ja voll drauf, mir etwas durch die Blume zu sagen. Das habe ich jetzt letztens nochmal widerlegt, weil ich gesagt habe, naja, ich sage, was ich sage und das meine ich auch so. Und das, was ich nicht ausgesprochen habe, habe ich auch nicht gesagt. Das liegt bei dir. Und das ist deine Interpretation da rein, aber das habe ich ja nicht gesagt. So, da müsste er vielleicht sich Gedanken drüber machen, weil das ja nicht passiert ist.
Das ist
Wir haben.
übrigens Gaslighting.
Ja, ich weiß.
Und Gaslighting ist psychische Gewalt, ist psychischer Missbrauch.
Ja.
Hat er dich abgewertet, dich beleidigt?
Nein, die Beleidigungen gingen eher in Richtung der Kinder, als diese dann geboren waren. Oder der hat immer so eine Wut gehabt, wenn er gehandwerkt hat zum Beispiel. Oder wenn er Auto gefahren ist. Das Thema kommt ja auch sehr oft vor. Fremde wurden beschimpft und ja, sie würden ja nicht Auto fahren können. Und genau, das hatten wir auch.
Dich hat er also nie beleidigt. Hat er
Nee,
nie
hat er
gesagt, du
nicht.
bist doof, du bist dumm, hässlich,
Nein, hat er
unfähig.
nicht.
Hat das in einer passiv-aggressiven Art stattgefunden? Augenrollen, aus dem Zimmer gehen, sagen,
Ja,
nee, stimmt nicht,
aus dem
habe ich
Zimmer
nicht
gehen.
gesagt.
Ja, aus dem Zimmer gehen, das war ein Thema, weil man nie miteinander richtig reden konnte. Entweder ist er direkt abgehauen, und hat dann auch die Wohnung verlassen, oder er hat mich mit Nichtachtung gestraft. Das hatten wir auch, dass er mich ignoriert hat oder gesagt hat, ich spreche jetzt nicht mit dir oder ne. Der hat, wenn wir gestritten haben, zum Beispiel, dann ist er oft zu seinen Eltern gefahren und hat da mich natürlich auch als die Blöde hingestellt.
Schnell zu Mama und Papa.
Ja, genau, zur Mama in dem Fall, ja. Genau, die hat er dann auch irgendwann so aufgehetzt, dass sie nicht so schöne Dinge zu mir gesagt hat, obwohl sie sich nicht bewusst war, dass ich halt mithöre. Und
Um nochmal darauf anzugehen, das, was du gerade beschreibst,
ja.
Ignoranz, Schweigen, Missachtung, das sind keine Kommunikationsprobleme, sondern psychische Gewalt. dass wir alle mal in einem Streit mit unserem Partner schweigen oder das Bedürfnis haben, uns zurückzuziehen, das ist normal. Aber weil viele Frauen ja immer sagen, ne, aber das habe ich dann zum Schluss auch gemacht, ich war dann auch so, ich habe ihn dann auch angeschwiegen und ich habe ihn dann auch nicht beachtet und auch nicht und auch ignoriert. Das mag schon sein. Der Unterschied allerdings ist, aus welcher intrinsischen Motivation heraus das passiert. Narzisstische Menschen machen das, weil sie bestrafen wollen. Narzissten denken nur in Strafe und Schuld. Und deshalb ist das kein Kommunikationsproblem. Also wir schweigen alle mal in Beziehungen. Und das ist auch okay. Verantwortungsvolles Konfliktverhalten, selbst wenn wir schweigen, beinhaltet aber, dass der geht aus einer Situation und sich zurückzieht, auch derjenige ist, der das A dem Partner oder der Partnerin mitteilt und sagt, hey, ich glaube nicht, dass wir gerade, weil wir beide emotional sind, gerade dem Thema gerecht werden oder da irgendwie eine Lösung finden können. Lass mich 2 Stunden ins Fitnessstudio oder ich gehe mit dem Hund oder keine Ahnung, ich gehe was trinken, was auch immer. Ne? Aber ich komme heute Abend oder dann und dann zurück und dann klären wir das. Das ist soziales, emotional reifes, verantwortungsvolles Konfliktverhalten. Der geht, ist auch in der Verantwortung, wieder zurückzukommen. Und das macht der Narzisst nicht. Der Narzisst geht und schweigt, ignoriert, missachtet, weil er bestrafen will, weil er somit ein Gefühl hinterlässt, ich rede nicht mit dir und du bist schuld, dass du schuld bist, dass du falsch kommuniziert hast, dass du was Falsches gesagt hast, der falsche Zeitpunkt. Das ist, was er mit seinem Verhalten bewirken will. Also nochmal, das ist kein Kommunikationsproblem, sondern psychische Gewalt.
Ja.
Welche Form der Gewalt hast du denn noch erfahren?
Oh, ich glaube fast alle. Ich glaube fast alle, leider.
Gab es
Weil,
körperliche Gewalt?
ja, da ich ja weiß, dass auch ein Festhalten jetzt zur körperlichen Gewalt gehört, ja. Also der hat mich nie geschlagen, das muss ich dazu sagen. Aber ganz früh ist es mal passiert, dass er, ich habe in der Kindheit was erlebt, wo mich jemand festgehalten hat und ich mich super unwohl gefühlt habe in der Situation. Es war ein anderes Mädchen, die war größer, die war stärker. Also eigentlich, kann ich damit auch gut leben. Aber in dem Augenblick, wo er mit mir gestritten hat, hat er meine Handgelenke festgehalten und er, wie gesagt, war größer und natürlich als Mann auch kräftiger. Und der hat dieses Gefühl von früher ausgelöst. Und ich habe getobt und geschrien und ich habe auch in dem Augenblick eine Stärke aufgebaut. Ich glaube, der war völlig überfordert damit, weil der hat mich dann angeschrien und hat dann gesagt, jetzt beruhig dich mal wieder. Warum rastest du denn so aus? Ne? Und ich glaube, wie gesagt, der kam nicht damit klar und deshalb hat er mich auch nie angefasst, weil ich so ausgeflippt bin. Und der hat mich nie geschlagen, nee.
Es ist super interessant und sehr spannend, dass Frauen immer wieder in dem Podcast betonen möchten, er hätte sie nicht geschlagen.
Ja.
Was natürlich im Außen und auch in der Gesellschaft dieses Schlagen der offensichtlichen Spuren, kaputte Nase, blaues Auge, blutende, klaffende Wunde, was auch immer, wenn es nicht sichtbar ist, dann ist es nicht wirklich Gewalt. Und ihr tut euch keinen Gefallen damit, immer wieder zu betonen, aber er hat mich nicht geschlagen. Denn die Gewalt, die anderweitig intensiver ausgeübt worden ist, und ich wage zu behaupten, dass die seelische Gewalt, die solche narzisstischen Männer ihren Frauen antun, weitaus schlimmer ist als die körperliche Gewalt. Wir sind hier nicht in einem Konkurrenzkampf, welche Gewalt schlimmer ist. Ja? Aber ihr tut euch keinen Gefallen damit zu sagen, aber geschlagen hat er mich nicht.
Nee, er hat aber zum Beispiel.
Ihr verharmlost das und das ist etwas, was ihr nicht tun solltet. Ein Knochenbruch, also beziehungsweise die Seele heilt nicht wie ein Knochenbruch. Und es ist aber auch verständlich, dass Frauen, die Opfer von Gewalt sind, ganz oft betonen, aber geschlagen hat er mich nicht, weil er in der Gesellschaft die einzige Form, die auch vor Gericht beweisbar und klar und deutlich ist, diese sichtbare körperliche Gewalt ist. Und deshalb ist das natürlich auch in den Köpfen der Gesellschaft die einzig in Anführungszeichen richtige Gewalt, die anerkannt wird und die ja Schaden zufügt. Aber das ist falsch. Also streicht das aus eurem Repertoire, ne? Dieses, aber geschlagen hat er mich nicht, das muss ich betonen. Ja, aber er hat dafür gesorgt, dass du jahrelang psychische Schäden, Depressionen, Angstattacken, Panik, zunehmen, abnehmen, Magen-Darm-Geschichten und was weiß ich, sonst für andere körperliche Symptome hattest. Und nicht nur du, sondern auch die Kinder.
Also ich sage ja, geschlagen hat er mich nicht, aber die Situation der psychischen Gewalt als Umlenkung war nicht besser. Also es war zum Beispiel so, dass wir in unserer gemeinsamen Wohnung, die wir dann in Wuppertal hatten, wir hatten einen Abstellraum und da hat er die Tür eingeschlagen. Und als ich dann das nächste Mal an diesen Raum gegangen bin, habe ich das gesehen und habe gefragt, was denn hier passiert? Und er hat mir dann verkaufen wollen, er wäre mit dem Ellbogen daran gekommen. Dann habe ich gesagt, naja, also da bist du dann aber ganz schön ordentlich dran gestoßen, weil ich habe dann gegen die Tür gehauen. Ich konnte das nicht mal kaputt machen. Dann habe ich wirklich so auf den eingeredet, dass ich gesagt habe, verkauf mich nicht für blöd. Da ist nicht jemand mit dem Ellbogen rangekommen. Ja, nachdem er dann aus sich rausgeplatzt ist und gesagt hat, ja gut, ich habe da reingeschlagen. Sei doch froh, dass ich dir keine reingehauen habe und die Tür gehauen habe. Da habe ich gesagt, naja, soll ich jetzt Dankeschön dafür sagen, dass du mich nicht geschlagen hast? Also ich weiß nicht, die Situationen waren auch nicht besser. Und gerade wo du gesprochen hast darüber, dass wir immer so betonen, dass man ja nicht geschlagen wurde, ich kann es eben nicht nachweisen. Sagen wir es mal so. Es gab eine Situation, in der habe ich geschlafen. Und ich wurde praktisch damit geweckt, dass mir jemand ins Gesicht geschlagen hat und meine Lippe hat geblutet und war aufgeplatzt.
Und
Und
lass mich raten, Linda. Er hat das
ja.
Nicht gemerkt, weil er geschlafen hat. Er hat einen Albtraum gehabt.
Nee, nicht so genau, aber fast. Also ich habe mich dann aufgesetzt und habe ja Licht angemacht und gesehen, dass ich blute und der hat neben mir geschlafen und ich fing an zu weinen, weil es furchtbar wehgetan hat auch und der ist dann praktisch von dem Weinen aufgewacht und hat mir verkaufen wollen, er hat sich gedreht im Schlaf und dabei ist das vielleicht passiert, er könnte sich nicht erinnern. Also das war leider auch immer so unser Problem, er konnte sich nicht erinnern. Ja, ich kann es eben nicht nachweisen, aber das war die einzige Situation, die vielleicht in die Richtung gehen könnte.
Das ist körperliche Gewalt, das geht nicht nur in die Richtung und das machen Narzissten absichtlich. Und interessanterweise habe ich erst vor ein paar Tagen, gestern oder vorgestern, einen Post auf Instagram genau zu diesem Thema gemacht, dass narzisstische Männer im Schlaf der Partnerin ihnen Gewalt antun und da ganz, ganz viele Ausreden dafür finden. Und falls ihr es nicht sowieso schon tut, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Schaut euch nicht nur das, was ich in der Caption schreibe, an, sondern guckt euch auch die Kommentare der Followerin an. Narzisstische Männer üben systematisch Psychoterror durch Schlafentzug. Und wie das aussehen kann, das lest ihr an dem Post auf Social Media. Also geht da mal hin und schaut mal, ob ihr euch da wiederfindet. Zurück zu dir. Ja, das ist Psychoterror und das ist körperliche Gewalt. Gab es sexualisierte Gewalt?
Jein. Also, ich habe nie mit ihm geschlafen, wenn ich das nicht wollte. Das nicht. Ja, wie soll ich das erklären? Wir hatten ja immer viel Kommunikationsprobleme, ich nenne es einfach mal so, viele Streitereien, viel Geschrei und viel Stress im Alltag, dass ich als harmonische Person gesagt habe, ich möchte mich dir nicht nähern, ich möchte nicht, dass du dich mir näherst. Und es gab wirklich lange Phasen dazwischen, wo wir nicht körperlich waren. Wir haben nicht miteinander geschlafen und sind dann oder haben dann versucht, ins Gespräch zu kommen, weil er natürlich seine Bedürfnisse mir äußern wollte. Ich habe dann gesagt, diese Bedürfnisse bestehen bei mir nicht, weil wir uns einfach überhaupt nicht verstehen. Und er wollte mir dann verkaufen, dass wenn wir denn erstmal miteinander schlafen, dass das ja dann wieder funktionieren
Lösen
würde.
sich alle Probleme von
Genau.
alleine, auch der Klassiker.
Ich habe dann gesagt, dass ich mich darauf nicht einlassen möchte, weil das nicht funktionieren wird. Ich sage eher andersrum, dass wenn es funktioniert im Alltag, dass man sich automatisch ja dann zueinander hingezogen fühlt, wie der gesunde Weg nun mal so ist. Dazu kam es nicht. Kurze Zeit später ist er dann aber wieder auf mich zugekommen und hat mich dann mal so zur Seite genommen und mich dann gefragt, ob ich mir denn bewusst darüber wäre, dass ich ja auch schließlich eheliche Pflichten zu erfüllen hätte. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Also ich habe ihm gesagt, ob der noch alle Latten am Zaun hat tatsächlich. Also tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber
Darf so ruhig sagen.
ich habe gedacht, ich spinne, ne? Also ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was? Ich ziehe mich jetzt nackt aus, dann lege ich mich dahin, dann kannst du machen. Ich sage, wenn du damit leben kannst, dass du mich vergewaltigt hast, weil das möchte ich nicht, ich will nicht mit dir schlafen, dann mach. Dann hat er gesagt, ja, wie jetzt? Ich sage, so wie ich es gesagt habe, mach, dann hast du mich vergewaltigt, ich will das Ganze nicht. Und der hat er natürlich nicht gemacht. Und das Thema war dann auch vom Tisch. Im Nachhinein hat er mir dann auch zum Beispiel so Sachen gesagt wie, er durfte nur mit mir schlafen, wenn er mir Kinder machen sollte, was auch nicht der Tatsache, ne?
Der Wahrheit entspricht.
Genau. Und ja, ich weiß nicht, alles hatte irgendwie nicht Hand und Fuß mit dem Herrn.
Das heißt also, du hast in diesen ganzen 13 Jahren nie mit ihm geschlafen, um keine Konsequenzen wie Liebesentzug, Streit, Drama, irgendetwas zu vermeiden, um deine Ruhe zu haben.
Nein.
Hast du durchgezogen, wenn du nicht wolltest?
Genau.
Nicht. Gab es
Er war
denn...
natürlich dementsprechend frustriert. Aber ich habe am Ende einfach nur gehofft, bitte betrüg mich doch endlich, weil das das Schlimmste ist, was du für mich mir antun kannst. Bitte betrüg mich doch endlich, damit das Thema ein Ende hat. Aber ja,
Aber selbst
beweisen kann ich es
wenn,
ihm nicht.
euch der Narzisst betrügt, werdet ihr, wage ich zu behaupten, nicht aus dieser Beziehung ausgetreten.
Das
Und
weiß
auch
ich nicht.
das ist leider immer wieder sehr schwierig, wenn man sich trennen will, zu warten, dass der andere etwas tut, wie zum Beispiel Fremdgehen, dass man dann sagt, aber dann würde ich ihn verlassen. Und ich garantiere euch, bei all den Frauen, die ich in meinem Leben schon begleitet habe, es ist dennoch passiert und sie sind nicht gegangen, weil ihr schon vorher, bevor das eintritt oder nicht, Millionen Gründe habt zu gehen. Ne? Aber das entsteht so in diesem Trauma-Bond, dass man immer auf etwas wartet, was der Narzisst tut, um dann endlich zu gehen. Und wenn das dann passiert, dann geht man doch wieder zurück, weil er hubert, weil er Besserung verspricht, weil er dann doch Therapie macht. Und dann muss das nächste krasse Ereignis passieren, wo ihr sagt, aber dann gehe ich. Aber ihr tut es leider in den meisten Fällen nicht. Aber das ist eine andere Geschichte oder ein anderer Teil, ein anderer Aspekt dieses
Ja, ich kann
Traumas.
es, wie gesagt, kann ich nicht nachweisen, ob er jetzt jemanden hatte oder nicht. Ich weiß aber, dass er, du hast mal von einer Sucht, begleitenden Sucht gesprochen. Da war es so, dass ich glaube, dass er immer ziemlich viel, der hat ja diesen Frust gehabt, dass ich nicht mit ihm geschlafen habe. Ich glaube, dass er ziemlich viele Pornos geschaut hat. Da gab es eine Situation, Das ist alles so lächerlich. Da gab es eine Situation, dass er mir auf YouTube etwas zeigen wollte. Und wenn man oben in den Suchbegriff eingibt und man gibt You ein, dann schlägt er einem ja teilweise Sachen vor, die man in der Chronik dann halt schon
Genau.
mal besucht hat, am häufigsten. Und statt YouTube hat der YouPorn vorgeschlagen. Und ich habe dann das lesen können. Die Kinder saßen dann auch daneben, schon die ersten zwei. Und ich sagte dann nur so, ups, ist jetzt für mich nicht schlimm. Er hat ein Riesendrama daraus gemacht. Er hätte das nicht besucht. Er hat es nicht angeguckt. Das wäre falsch. Ich habe dann gesagt, also mehrfach, es ist egal. Es spielt keine Rolle. Es ist doch okay, ne? Und nein, das wäre nicht so. Als Erklärung nach diesem Ganzen, also ich habe ihn praktisch in Ruhe gelassen und habe gesagt, du, das ist okay. Aber der hat keine Ruhe gegeben. Also der wollte mir mit so einer Macht sagen, dass es nicht so war, dass mir das schon auch komisch vorkam. Und ich habe da, also er kam irgendwann mit der Erklärung, wir waren ja bei der Bundeswehr, seine Chefin hätte ihm einen Link geschickt. Er solle sich das doch bitte mal angucken. Also davon mal abgesehen, dass es eine Chefin war, also eine Frau in der gehobeneren Position, die ihm sexuelle Inhalte schickt, die er sich doch mal angucken soll.
Genau.
Okay, ich habe dann gesagt, naja, selbst wenn es so war, es ist für mich egal. Dann ging er noch weiter. Ja, du kannst sie ja fragen. Da habe ich gesagt, nein, werde ich nicht machen, weil es mir
Weil er
vollkommen
weiß, dass du
egal
das
ist.
nie, weil er weiß, dass du das nie tun würdest.
Das hätte ich theoretisch sogar machen können, aber das war einfach so ein Schwachsinn und davon hatten wir leider ganz viel.
Und diese Antwort ist gleichzusetzen, also dieses, nee, ich habe das meine Chefin und meine Chefin hat das geschickt, bla bla bla, die ist ja so dumm, die Ausrede. Und die ist, wenn wir die, in Anführungszeichen, Qualität dieser Ausrede mal in einen anderen Rahmen, in ein anderes Bild verpacken, dann hast du da vor dir einen Zweijährigen, der den ganzen Mund mit Schokolade beschmiert hat, weil er heimlich in der Küche die Süßigkeiten-Schublade aufgemacht hat und die Mama kommt rein und sagt, na Fritzchen, hast du die Schokolade gegessen? Und er so, nö, hab ich nicht. Obwohl er von oben bis unten mit Schokolade beschmiert ist und auch noch am Kauen ist. Nee, habe ich nicht gemacht.
Ich
So
weiß.
viel zur, wie ich immer sage, emotionalen Reife und emotionalen Intelligenz eines Narzissten. Das, was du gerade gesagt hast, auch, ne, dieses Pornoschauen ist okay, nee, ist nicht okay. Pornos gucken ist nicht in Ordnung. Pornos gucken ist auch eine Art von Fremdgehen beim Partner. Weil es, und da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil es natürlich dazu beiträgt, dass eine völlig verzerrte Sexualität der Frau dargestellt wird und Frauen weiterhin objektifiziert werden. Ne? Also das prägt sich, das manifestiert sich trotzdem im Kopf ein, wie Frauen Sexualität leben und was sie da darstellen. Es ist Fremdgehen, Pornos zu gucken. Aber das ist ein anderes Thema. Finanzielle Gewalt. Gerade mit drei gemeinsamen Kindern.
Also bei der Bundeswehr haben wir ja ziemlich gut beide verdient. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir in meinen Augen von Anfang an ein Wir wurden. In seinen Augen waren wir immer ein Du und ich. Und wir sind ja dann irgendwann nicht nur ein Paar gewesen, sondern auch eine Familie. Und beim Bund haben wir, wie gesagt, gut verdient. Es war immer, er wollte niemals sein eigenes Konto aufgeben. Habe ich aber auch niemals von ihm verlangt. Also das muss ich dazu sagen. Und ich bin dann ja mit den Kindern in die Elternzeit gegangen. Ich war mit den Kindern zu Hause. Er hat sich nicht um die Kinder gekümmert, also immer nur, wenn er sie so wie so eine Art Trophäe als Vorzeigeobjekt irgendwo präsentieren musste, dann durfte mal eins oder zwei mitgehen, aber eigentlich eher nicht. Und dann war es so, dass ich mich nach der Elternzeit habe ich mich selbstständig gemacht. Somit hatte ich ja, war ich der Hauptverdiener. Und mein Geld war sicher, sag ich mal so. Und ich musste nie betteln, das hatten wir nicht. Also das haben ja viele vor mir beschrieben, dass sie um Geld betteln mussten. Das hatte ich nicht. Ich hatte das eher, dass er immer furchtbar viel gearbeitet hat, weil sein narzisstischer Vater hat dem ja auch immer eingeprägt, du bist der Mann, du musst die Familie ernähren, wo ich gesagt habe, nein, wir sind beide Arbeiter, wir können das alles halbieren. Wenn ich aber mehr verdiene als du, musst du mir nicht die Hälfte geben. Na, also es war immer ein gesundes Geld, finanzielle von mir. Er hat praktisch darauf bestanden, dass er immer die Hälfte mit dazu gibt. Ich weiß nicht, ob es für ihn ein innerer Zwang war, Stolz oder was auch immer dahinter steckte. Und da war das eigentlich für mich auch nicht so das Thema, dass es da finanzielle Gewalt gab.
Also das heißt, dass ihr beide ungefähr gleich verdient habt.
Ich hatte ein bisschen mehr als er.
Du hattest ein bisschen mehr als er. Das heißt, er hat trotzdem darauf bestanden, die Hälfte von allen gemeinsamen Kosten zu übernehmen. Also ob Hauskredite, was die Kinder angeht, Lebensmittel, Versicherungen. Das wurde also alles hälftig geteilt. Beziehungsweise du hast vielleicht, weil du ja auch etwas mehr verdient hast, vielleicht hier und da etwas mehr ausgegeben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also wir haben jetzt nicht gesagt, die Hälfte der Versicherung zahlt er, die Hälfte ich, sondern wir haben halt gesagt, den Einkauf übernimmt dann er, dafür übernehme ich die Kinderkleidung oder und das war immer so ziemlich hälftig. Also das war schon fair und ich habe auch mal einen Einkauf mehr übernommen und dann war es im Prinzip für mich auch schon wieder durch das Thema. Also Geld war einfach nicht das Thema bei uns.
Okay.
Ich habe sogar gesagt, arbeite bitte etwas weniger, damit wir, weil ich hatte einen höheren Stundenlohn. Das heißt, ich habe natürlich weniger Stunden machen müssen als er für dasselbe Geld. Und ich habe halt gesagt, wir brauchen deine Stunden, die du mehr machst, nicht. Arbeite da lieber etwas weniger, damit die Kinder noch Zeit mit dir haben, weil er hat immer bis spät nachmittags gearbeitet und theoretisch vom Finanziellen hätte der wirklich um 14, 15 Uhr Feierabend machen können und hätte dann nach dem Kindergarten mit uns Familienzeit gehabt. Dafür habe ich immer, da habe ich gebettelt tatsächlich. Habe ich gesagt, bitte hör auf, so viel an Stunden zu machen, damit wir
Mehr Zeit als
wieder
Familie
Familie
haben.
sein können. Genau. Das hat er dann tatsächlich für eine Woche ungefähr. Also ich habe mir Kleinigkeiten gewünscht. Lass uns doch mal den Spielplatz besuchen gehen. Und der kam dann von der Arbeit und ich hatte einen Mann, der mitgelaufen ist zum Spielplatz, der die ganze Zeit rumgepöbelt hat, weil ich gemerkt habe, eigentlich will er gar nicht da sein an der Stelle, wo er gerade ist. Auf dem Spielplatz saß ich dann mit den Kindern im Sand und da gibt es ja immer so Elternsitzbänke. Da habe ich noch Fotos gemacht, weil ich dachte, das glaubt mir kein Schwein. Der hat sich da drauf gelegt und hat dort geschlafen, während ich mit den Kindern 1,5 Stunden im Sand gespielt habe. Und das war ein total schöner Spielplatzbesuch, als wir zu Hause ankamen und ich mich gefragt habe, warum ist der überhaupt mitgegangen? Weil hingepöbelt, geschlafen und zurückgepöbelt, hätte ich vielleicht besser mit den Kindern alleine machen können. Also Familienzeit in dem Moment war leider auch nicht so gegeben. Dann kamen auch schon wieder die ersten Tage. Es tut mir leid, ich muss heute länger machen. Und dann war das Thema auch wieder weg. Ich
Also
hatte nur eine Freundin, die gesagt hat, Linda, das wird sich niemals ändern. Und ich war immer noch in ja, in der Hoffnung und habe gesagt, doch, doch, auf jeden Fall, das ändert sich. Der hat es versprochen. Heute klatsche ich mir an den Kopf und denke, ich habe sie nicht mehr alle, weil es hat sich nichts geändert. Natürlich hat sich nichts geändert.
natürlich hat sich nichts
Ja.
geändert, weil Narzissmus ja auch eine Bindungsstörung ist, ne? Sie können keine Verbindung aufbauen. Zu keinem Menschen, auch nicht zu den eigenen Kindern.
Das hat ihn auch nicht interessiert.
Genau, weil sie es nicht interessiert, weil sie eben bindungsgestört sind.
Ja.
Und jetzt hast du eine Art der Gewalt bleibt noch, die wir fragen, natürlich die soziale Gewalt. Ich möchte hier an dem Punkt nochmal ganz kurz eine Bemerkung loswerden. Ich habe sehr viele Frauen, die in ein Erstgespräch zu mir kommen, nachdem sie ein paar Podcasts gehört haben, weil sie sich unsicher sind, ob ihr Freund, Partner oder Ex-Partner, Ex-Mann narzisstisch ist oder war. Weil sie irritiert, dass sie sagen, na, ich finde mich schon in einigen Beispielen wieder, aber nicht in allen. Nochmal an der Stelle, selbst wenn du jetzt als Linda, selbst wenn Linda keine finanzielle Gewalt erfahren hat, macht das den Mann nicht weniger narzisstisch. Es müssen also nicht immer alle Punkte der Gewalt zu 100% erfüllt sein, damit hier ein narzisstisches Verhalten erkennbar ist oder deutlich wird. Ne? Es reicht auch, wenn von diesen fünf Gewaltformen zwei in Gänze erfüllt werden. Dann macht es das auch schon narzisstisch. Ne? Also der Grad, an wie viele Punkte der Gewalt erfüllt werden, ist kein Maßstab dafür, wie narzisstisch jemand ist.
Mir fällt noch was ein.
Dann raus damit.
Und zwar ging es ja gerade um die finanzielle Gewalt. Und wir haben ja auch das Thema Beleidigungen gerade gehabt. Und mir fällt gerade ein, dass ich in dieser Elternzeitphase, da darf man ja so ein paar Stunden arbeiten und man erhält es trotzdem weiter, ne? Und in dieser Phase war ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und zwar war es da so, dass er zu mir kam und gesagt hat, ja, du müsstest jetzt mal wieder arbeiten und es kann ja nicht sein, dass ich alle Kosten alleine trage, weil in dem Moment war mit dem Elterngeld, war ich ja unter seinem Verdienst. Das war auch der einzige Augenblick, in dem hat er das tatsächlich ausgenutzt, fällt mir gerade auf, weil er hat mir, also ich bin mir für nichts zu schade, das muss ich auch dazu sagen. Und der hat mir, ein Foto gesendet, wo ein griechisches Restaurant eine Küchenhilfe gesucht hat. In seinen Augen, weiß ich, ist es kein feiner Job, schmutzige Teller von anderen Leuten zu spülen. Mir macht es nichts aus, mich interessiert es gar nicht. Und ich habe dann gesagt, du, weißt du was, ich gehe dahin und ich erkundige mich da mal und dann bewerbe ich mich dort vielleicht, ne? So, und das war wirklich, ich kam rein, eine ganz liebe griechische Familie, die so offen und familiär war, dass ich dachte, also sie sagte auch, ja, wenn du willst, kannst du morgen anfangen, ohne Bewerbungsunterlagen, ohne alles. Und hinterher hat er zu mir gesagt, na ja, ich habe ja gedacht, dass du sowas niemals machst. Also er hat mich praktisch abgewertet, weil ich schmutzige Teller von anderen Leuten reinige und er diesen Job als niedrig eingestuft hat. Ich habe mich super wohl bei der Familie gefühlt und mein Aufgabenbereich wurde ganz schnell größer. Und daher habe ich da sehr, sehr gerne 2,5 Jahre ausgeholfen. Und erst als meine Selbstständigkeit in einen Bereich ging, weil ich musste mich vorher noch ausbilden lassen, als dann in dem Bereich ging, wo ich die Zeit leider nicht mehr hatte, musste ich mich leider von der Familie verabschieden. Aber da hat auch tatsächlich eine Abwertung und ein finanzieller Vorwurf stattgefunden. Sagen wir es mal so.
Ja, er hat dich unter Druck gesetzt, jetzt auch
Genau.
was zu verdienen. Also das, was er vorher, also und das ist ja auch seine Pflicht als Vater,
Ja.
dieses Geld, wenn man sich dazu entscheidet, dass die Mutter bei den Kindern bleibt, das könnte ja auch vice versa sein, ne? Aber er hat sich ja dazu entschieden, nicht bei den Kindern zu bleiben, sondern du, dann natürlich ist der andere Elternteil dazu angehalten, dieses finanzielle Gap auszugleichen. Und da kommt auch tatsächlich diese finanzielle Gewalt in Anführungszeichen in dem Fall etwas gesetzt zum Tragen, weil er dich dazu gezwungen hat. Also er war immer bereit, dass es ausgeglichen ist und das war es auch. Auch als du zu Hause warst, hast du Arbeit geleistet
Das
und zwar
stimmt.
unbezahlte Care-Arbeit. Aber das wollte der Herr nicht. Er wollte, dass du Geld verdienst.
Noch
Also,
dem, genau. Also ich
genau.
habe vormittags die Kinder gemacht und dann hat er die ja für, boah, die hatten noch so ungefähr 3 Stunden Wachzeit, bevor die dann ins Bett gegangen sind. Und ich habe dann auch bis 22, 23 Uhr gearbeitet. Bin dann nach Hause gekommen und habe morgens natürlich wieder die Kinder gemacht. Klar.
Ganz genau. Und
Ja.
diese Kosten, also diese nicht bezahlte Care-Arbeit ist ja auch in nicht toxischen Beziehungen ein großes Thema und ein großer finanzieller Vorteil für den, der arbeiten geht und ein Nachteil für den, der zu Hause bleibt, wenn das nicht anders geregelt wird.
Ja,
Soziale Gewalt.
soziale Gewalt. Genau.
Hat er dich von der Familie ferngehalten, indem er schlecht über deine Eltern, schlecht über deine Freunde, Mitarbeiterinnen, KollegInnen
Nur über
geredet hat?
bestimmte Personen. Also da muss ich sagen, nur über bestimmte Personen hat er schlecht gesprochen. Und da muss ich auch zugeben, war er sehr feinfühlig, was meine Meinung anging. Das heißt, immer wenn ich mich mit jemandem richtig gut verstanden habe, mein Bruder zum Beispiel steht mir sehr nah, dann fand er den total okay. Und wenn ich irgendein Problem hatte, so ein kleines, wo es so ein bisschen gekriselt hat mit einer, egal ob Familie oder Freunde, dann ging das Geläster los, ne? Also da ist dieses typische, ja, guck doch mal, es ist gar nicht für dich da. Und genau das ist bei uns auch der Fall gewesen.
Und jetzt würde ich noch mal ganz kurz gerne einhaken.
Ja.
War nicht feinfühlig, sondern das ist Berechnung und Anpassungsstrategie.
Okay.
Das ist, hat nichts mit Feingefühl. Narzissten haben kein emotionales Feingefühl, weil ich wage zu behaupten, dass ich weiß, aus welcher Intention das herauskommt, dass du sagst, er war da sehr feinfühlig. Nee, er war sehr beobachtend, sehr observativ und sehr berechnend.
Das
Das hat
stimmt.
nichts mit emotionaler Feinfühligkeit zu tun. Dazu sind sie überhaupt nicht fähig, auf emotionaler Basis ein Feingefühl zu entwickeln. Das ist lediglich die Folge einer sehr guten Beobachtung und einem angepassten Verhalten.
Ja, somit hat er dann auch, also mein Bruder und mein Vater waren total in Ordnung, sind mir aber tatsächlich auch die nahesten Personen. Mit meiner Mutter ist es schon immer ein bisschen, ich nenne es mal kompliziert. Und auf der hat er dann rumgehackt und auf dem Partner auch. Und ja, also gab es eigentlich nach jedem Besuch, nach jedem Geburtstag, wo wir da waren, gab es dann irgendwas dazu zu sagen. Guck mal, wie sie sich verhalten hat. Ja, sie hätte ja viel mehr dir zur Seite stehen müssen. Oder, also es sind einfach, das war immer kompliziert mit denen. Das Ja, wir immer, was jetzt so Freunde angingen, oh, das ist ein Riesenthema leider. Also ich hatte ja viele, durch meine Kontaktfreudigkeit, viele eigene Freunde. Und auch als ich umgezogen bin, blieb natürlich meine Handvoll beste Leute, blieb dann so übrig. Und die besuchten mich dann auch weiterhin. Und ich hatte eine Freundin zum Beispiel, wir haben beide unsere ersten Kinder bekommen, also ich meine ersten zwei und sie ihr erstes. Und wir haben uns dann als Familien getroffen und auf einmal meldete sie sich nach dem Besuch nicht mehr. Und ich habe mich gewundert. Ich habe versucht, auf die Distanz dann ja nachzufragen, warum höre ich nichts mehr von dir? Ist alles in Ordnung? Und ja, sie sagte dann, wir kommen nicht so mit deinem Mann klar. Ich habe dann gefragt, wie sie das meint und ich habe das nicht mitbekommen scheinbar. Bei dem Besuch war es so, dass ich aber auch zuerst, ich habe Hallo gesagt und bin dann in die Wohnung gegangen und mein Ex-Mann hat damals hinter denen die Tür zugemacht. Und meine Freundin sagte, ja, der hat uns die Hand hingehalten und hat gesagt, Flosse, sonst fresse. Und ich habe gesagt, na, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das sind gar nicht seine Worte. Heute weiß ich natürlich nicht mehr, was die Wahrheit ist. Warum sollte sie das sonst sagen? Sie hat auch gesagt, so Linda, wir haben das beide gehört. Also es gab eigentlich nicht die Möglichkeit, dass sie sich irrt. Und ja, ich habe die verloren damals. Ich habe einen besten Freund gehabt, der mit uns auch gedient hat. Dadurch, dass mein Ex-Mann mir vorgesetzt war oder uns vorgesetzt war, durften wir auch nie zusammen Pause machen. Das heißt, ich habe meinen besten Freund dann an die Hand genommen und habe gesagt, hey, komm, wir gehen zusammen essen. Es war ein Riesenthema. Also wenn man bei der Bundeswehr essen geht, ist es eine Kantine oder also es ist ein Riesenraum, wo lauter andere Kameraden sitzen. Und ja, ob das denn sein müsste und immer gehen wir ja zusammen in die Pause. Und naja, ich habe gesagt, was glaubst du, was wir da machen? Also wir essen gemeinsam und dann melde ich mich zum Dienst zurück, ne? Und den hat der wirklich, mein bester Freund ist auch gerade da Familienvater geworden und war verheiratet mit seiner Frau und es war glücklich und also gar nicht, wo man überhaupt hätte eine Eifersucht reinlegen müssen. Es war ein Riesendrama, den habe ich tatsächlich zwischenzeitlich auch verloren. Es tut mir leid, meine Katze.
Alles gut. Ich dachte zuerst das Baby vielleicht, aber es ist die Katze. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Alles gut.
Ich habe zwei, der sucht seine Mama. Okay.
Alles gut.
Ja, auf jeden Fall hatte ich meinen besten Freund zwischenzeitlich verloren und mittlerweile habe ich ihn wieder und der ist immer noch in seiner Beziehung und immer noch glücklich und ich ebenfalls jetzt. Und ja, wir haben einen sehr guten Kontakt. Ich habe ihn also nicht auf die ganze Zeit verloren. Ich habe ihn wieder, genau.
Also auch soziale Gewalt.
Ja,
Ist dir heute
total.
bewusst, dass du ein Opfer von psychischer, also partnerschaftlicher und narzisstischer Gewalt warst?
Ja, auf jeden Fall, eindeutig.
Mhm.
Was er sehr gerne gemacht hat, ist zum Beispiel vor anderen zu streiten. Irgendwann hatten wir einen Campingurlaub mit meiner Freundin, die ich über ein Internetportal kennengelernt habe. Und wir haben immer einmal im Jahr haben wir an der Ostsee gemeinsam gecampt. Und die kam irgendwann, also er hat die Kinder sehr, sehr schlecht behandelt. Und musste ich natürlich auch mich vor die Kinder stellen und sie schützen. Und es war praktisch den ganzen Tag war ein Streit, wenn er die Kinder psychisch, ja, ich nenne es einfach, wie es ist, psychisch misshandelt hat. Und dann habe ich mich da vorgeworfen und meine Freundin sagte irgendwann, es ist super unangenehm, wenn ihr euch die ganze Zeit streitet. Und ich habe das dann verinnerlicht und habe auch gesagt, also entweder hört das auf oder ich rede gar nicht mehr mit dir oder wir fahren nicht mehr zusammen in Urlaub und ich mache das alleine. Das hat er dann erstmal auch so hingenommen und es wurde in dem Bereich etwas stiller, aber dafür boomte die Eifersucht, die total unbegründet war. Und also ich bin praktisch als Familie mit den Kindern und ihm spazieren gegangen. Und uns kam jemand entgegen auf dem Bürgersteig, egal ob jung, alt, schwarz, weiß, es spielte alles keine Rolle. Und als die Person dann hinter uns lag, habe ich dann gehört, so, na, hat er dir gefallen? Und ich sage, wen meinst du? Weil mir das gar nicht bewusst war. Man guckt, dass man nicht gegeneinander läuft und dann hatte ich die Person auch nicht weiter beachtet, muss ich zugeben. Und ja, der an uns vorbeigegangen ist, ich musste mich tatsächlich umdrehen, weil ich erstmal schauen musste, wen er überhaupt meint. Und solche Sachen. Wenn ich mit Freundinnen im Kino war, dann war vorher Schweigen angesagt. Es war so, dass wir dann gegenüber vom Kino lag so eine Bar und wir waren immer im Kino. Danach sind wir in die Bar gegangen. Und haben dann da noch, weil wir halt ja sonst nicht reden können, noch was zusammen getrunken. Und dann kamen so Fragen, ja, wer war denn im Kino? War noch jemand dabei? Hattet ihr einen Kellner oder eine Kellnerin? Hab ich gesagt, was spielt das für eine Rolle? Die Person hat die Drinks an den Tisch gebracht, netterweise. Und ich habe mich bedankt und dann ist er wieder gegangen. So, ne? Und alles war ein Riesendrama, dass ich teilweise dann schon nicht mehr ins Kino gegangen bin, weil ich immer ein riesen Verhör danach hatte. Und ja, dann hat er sich so hingestellt, dass er gesagt hat, geh doch mal ins Kino, mach doch mal was mit Freundinnen, wo ich gesagt habe, ich will gar nicht, ne? Weil es war,
Genau.
wie gesagt, immer dieser Psychoterror danach. Und ja, leider wurde es dann immer stiller. Und er war derjenige, der seiner Frau ja immer empfiehlt, mal rauszukommen, weil sie frustriert ist, die zu Hause sitzt und nicht rauskommt und was alles dahinter steckt, haben die natürlich nicht mitgekriegt. Ne?
Und et voilà, hat er das Bild nach außen präsentiert, dass er der verständnisvolle
Ja,
und
ich.
liebevolle und kümmernde Ehemann und Vater ist. Und hinter den Kulissen, wenn die Haustür zu ist, sieht es dann ganz anders aus. Linda, was hat dazu geführt? Welche Situation, beschreib kurz, war der Point of No Return, dass du gesagt hast, ich trenne mich?
Was war der Point of No Return? Also ich habe mich immer mehr tatsächlich entlieben können, weil ich dieses, ja, Ich nenne es einfach menschenunwürdige Verhalten, nicht mehr respektiert habe. Und ich kam ziemlich gut auf Distanz. Und dann gab es den Augenblick, mein Kind, der Älteste, der klagte 1,5 Jahre über Kopfschmerz. Und ich habe mit ihm Augenärzte besucht. Die Augen wurden als erstes kontrolliert. Dann wurde es. Es wurde eigentlich alles geprüft, bis ich irgendwann gesagt habe, bitte zum Abschluss mach ein MRT, damit wir ausschließen können, dass etwas im Kopf ist, was dort nicht hingehört. Das musste ich meinem Kind ja so erklären. Ich wollte ja auch keine Angst schüren und wir begaben uns dann in ein Krankenhaus. Dort saß vor dem MRT-Warteraum ein Rentner, also eine schon, ich sag mal, an die 70 Jahre alte männliche Person. Und unser Sohn wollte, weil nur eine Person begleiten durfte, dass mein Ex-Mann mit reingeht. Und das war für mich okay. Ich habe ihm dann gesagt, ich warte hier auf dich. Und mit diesem älteren Herrn kam ich ins Gespräch, weil er mich gefragt hat, wie lange warten Sie denn schon? Und er wollte einfach abstecken, wie lange seine Wartezeit ist. Also was ganz Banales. Und er hat mir halt eröffnet, dass er einen Schlaganfall hatte und dass sie jetzt mit dem MRT ausschließen, dass noch was da ist. Und dann sagte der zu mir, also erstmal kam er dann raus und hat gesehen, ich rede mit diesem Herrn. Und Entschuldige, mein Partner kam gerade rein. Und ja, auf jeden Fall. Redete ich ja mit dieser Person und der gehörte zum anderen Geschlecht. Das hat schon völlig ausgereicht. Dann war es so, dass die Krönung, also ich habe ihm versucht tatsächlich zu erklären, warum wir uns unterhalten haben. Ich war total in der Rechtfertigung, obwohl ich mich hätte gar nicht rechtfertigen müssen dafür. Ich habe dann gemerkt, je mehr ich ihm erkläre, je schlimmer wird seine Laune. Das heißt, ich habe das Gespräch umgelenkt auf ein anderes Thema und im Auto ging es dann weiter tatsächlich. Und dann hat er vor meinem Kind, nachdem ich einen LKW-Fahrer noch in den Verkehr habe einfließen lassen, weil mein Auto einfach viel kleiner war als sein Riesen-LKW und ich da höflich war und mitbedacht habe, hat er zu unserem Sohn gesagt, guck mal, dann hat er den Namen, ne, guck mal. Heute hat die Mama schon zwei Typen aufgerissen und ich mich gefragt, oder ich habe ihn dann gefragt, ist das dein Ernst? Sag mal, spinnst du eigentlich? Das ist ja jetzt wohl gerade ein Witz, ne? Nachdem er die Worte ans Kind gerichtet hat, um dem Kind zu sagen, schau mal, was die Mama da macht, habe ich mich getrennt dann. Ich habe gesagt, ich muss mich von dir trennen. Das waren meine originalen Worte. Ich muss mich von dir trennen, um dir jegliches Recht zu nehmen, mir solche schäbigen Sachen zu sagen. Und dann ist er ausgezogen. Der ist dann erst zu seinen Eltern wieder, wie immer.
Zu
Also,
Mama.
wohin auch, genau, zur Mama. Und hat mich dann, ich glaube, so eine Woche auf zwei später gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, such dir eine eigene Wohnung und verschwinde. Und dann ist er gegangen, ja, Gott sei Dank. Vorher habe ich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe Unterlagen in meinem Büro geschafft, die von mir sind. Die wichtigsten Dinge von den Kindern an Unterlagen, Pässe, Geburtsurkunden. Ja.
Und
Und
solche
dann habe ich den
Sachen.
rausgeschmissen.
Womit du eigentlich auch schon gerade meine nächste Frage beantwortet hast, was du Frauen, die zuhören, heute, 4 Jahre nach der Trennung, rückblickend gerne mitgeben würdest.
Dass wir wacher. Ich hätte mir gewünscht, dass ich wacher gewesen wäre und dass ich die Augenblicke, die man so wegdrückt, indem man jemandem was durchgehen lässt, wo man sagt, ach ja, er meinte das bestimmt jetzt nicht so, dass man da ins Gespräch geht, weil ich glaube, dass viele Red Flags also offensichtlicher gewesen wären, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Und ich wünsche allen Frauen, dass sie wacher sein können,
Was
dass
meinst du
mehr,
mit wacher, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören sollen?
das, wo sie schlecht behandelt werden, dass man das nicht durchgehen lässt, sondern dass man einfach da dieses Gefühl, das, was du gerade mit mir machst, ist nicht richtig und ich fühle mich da gerade nicht wohl, dass man das besser erkennen kann. Drückt es nicht weg.
Und was ist mit dem, was du gerade gesagt hast, mit ins Gespräch gehen, dass man sich jemandem anvertrauen soll?
Ja. Das ist nämlich das Hauptproblem, glaube ich, dass wir als die Frauen, wir fühlen uns ja dann, also ich kann jetzt von mir sprechen am besten. Ich habe mich immer gefühlt, als würde ich versagen, als würde ich nicht hinkriegen, meine Ehe zu führen. Und das war der Gedanke, in dem ich steckte, in den er mich ja auch immer schön gesteckt hat. Und ich habe gemerkt, je mehr ich danach mit Leuten geredet habe, A, übersteigt es völlig die Vorstellungskraft von den Menschen da draußen, die wissen nicht, wie sich das anfühlt. Die können das auch nur hören, aber nicht nachvollziehen im ersten Augenblick. Und ich glaube, niemand kann das so greifen. Und je mehr ich mit meinen jetzigen Freundinnen, die ich auch danach kennengelernt habe, tatsächlich spreche, je mehr kriege ich tatsächlich auch als Rückmeldung, weil ich stelle jetzt bestimmte Fragen. Ich bin nämlich aufgewacht. kriege ich als Rückmeldung, dass sie den gleichen Käse auch mitmachen. Also
Und das
die,
ist das Erschreckende, wenn man
ja,
einmal
genau.
diese Dynamik verstanden hat
Ja.
und so sensibilisiert ist auf das Thema und
Genau.
wacher ist, wie du es so schön beschreibst, fällt einem das auch auf, wie betroffen das unmittelbare Umfeld ist. Viele solcher Beziehungen existieren und das ist nicht nur tragisch, sondern das ist erschreckend.
Das stimmt. Mein Cousin ist auch so jemand, leider. Von dem habe ich mich dann jetzt verabschiedet. Seitdem geht es mir sehr gut. Diese ganzen Sachen, die er jetzt sagt, passen völlig da rein. Auch meine Familie und ich brauche dich doch und er braucht mich nicht. Also ich habe, wie gesagt, so viel jetzt gelernt und auch durch dich. Danke, danke dafür. Und durch die ganzen mutigen Frauen vorher. Und ich bin einfach froh, dass ich heute da bin, wo ich bin und dass der Horror ein Ende hat.
Und das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen, es gibt ein Leben danach,
Oh ja.
man kann heilen, man kann gesunden und man ist fähig, auch wieder zu vertrauen und zu lieben. Ne?
Stimmt.
Ganz genau. Liebe Linda, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Geschichte.
Sehr
Ich
gerne.
wünsche
Vielen Dank für
dir
deine Zeit.
super gerne. Schön, dass du den Mut gefasst hast, auch deine Geschichte zu erzählen. Ganz oft bekomme ich Rückmeldungen von Frauen, die den Podcast dann gemacht haben, die ihre Geschichte erzählt haben, dass es unheimlich erleichternd war, dass es auch noch mal was mit ihnen gemacht hat, nämlich etwas Heilsames. Ne, das hat noch mal so ein bisschen vielleicht beigetragen, auch die eigene Geschichte noch mal auf eine andere Art und Weise ergänzend zu verarbeiten. Und an der Stelle, wenn ihr euch dazu entschließen solltet, auch eure Geschichte zu teilen, dann geht gerne auf die Website von mir, projekt-beziehung.de, unter Termin vereinbaren. Und wenn ihr darunter scrollt, dann seht ihr den Punkt, dass ihr euch beim Podcast anmelden könnt. An der Stelle bis Ende Mai sind alle Termine bereits vergeben und das Neubuchungssystem geht erst wieder ab Mitte Mai auf. Also es ist ein großer Bedarf, da die Geschichte zu erzählen, was mich sehr freut. Und nur ein Hinweis, bitte seht aber davon ab, wenn keine Termine da sind, eine E-Mail zu schicken. Also das Buchungssystem gibt nur die Termine her, die auch gerade available sind. Nur dazu. Also wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, dann tut das gerne. Habt ein bisschen Geduld, wenn ihr nicht gleich einen Termin findet und schaut immer wieder mal rein. Linda, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch, dass deine Kinder bald zur Ruhe kommen. Und ich finde es schön, dass auch dein jetziger Partner wahrscheinlich deine Funktion erfüllt, die ein narzisstischer Vater niemals nicht erfüllen kann. Ich hoffe auch, dass deine Kinder da mit einer tollen Mama wie dir und einem guten Partner an deiner Seite auch heilen können. Ganz, ganz liebe Grüße in die Nähe von Oberhausen, hier vom Chiemsee. Hab ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Du auch.
Erkennst du Parallelen zu deiner Beziehung oder findest du dich vielleicht sogar in mancher Situation wieder? Dann bist natürlich auch du eingeladen, in meinem Podcast deine Geschichte zu teilen. Wenn du darüber hinaus noch professionelle Hilfe von mir brauchst, dann findest du alle Informationen zu meiner Arbeit, alle meine Hilfsangebote natürlich auf meiner Website www.projekt-beziehung.de. In den Shownotes habe ich dir alle relevanten Infos und Angebote verlinkt, neue Termine zu meinem Retreat für Frauen aus und in toxischen Beziehungen, der Link zum Buch, wenn du gerade im No-Contact dich befindest und nicht weißt, wie du das durchstehen sollst, und natürlich alle hilfreichen Informationen rund um das Thema Narzissmus und toxische Beziehungen auf meinen Social-Media-Kanälen, wo du natürlich auch herzlich eingeladen bist, mir zu folgen und dich noch weiter darüber zu informieren.